Ambiente. Von der Kunst des Reisens.
Alle Jahre wieder krachen in den USA am 4. Juli die Feuerwerke. Am gestrigen Independence Day jährte sich die Verabschiedung der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika zum 250. Mal. Doch war die Loslösung vom Kolonialreich Großbritannien im Sommer 1776 mit der Declaration of Independence nicht erreicht. Dafür brauchte es die Revolution, den Unabhängigkeitskrieg, der bis 1783 dauerte und in Virginia entschieden wurde. Als vielleicht wichtigste der 13 ursprünglichen Kolonien spielte das südlich von Washington gelegene Virginia eine führende Rolle bei der Entstehung der USA. Jamestown war ab 1607 die erste dauerhafte englische Siedlung in der neuen Welt. Ebenso geschichtsträchtig ist das nahe Williamsburg und auch die Kleinstadt Yorktown. Sie ist wegen ihrer entscheidenden Rolle im Unabhängigkeitskrieg eine der Stationen im heutigen Ambiente, bei dem sie Ursula Burkhardt begrüßt. Virginia erklärte bereits im Mai 1776 seine Unabhängigkeit von Großbritannien. Die Virginia Declaration of Rights war eine Vorreiterin für weitere Entwicklungen. Vier der ersten fünf Präsidenten stammten aus Virginia. Das unterstreicht den enormen Einfluss des Staates auf die jungen Vereinigten Staaten von Amerika. Der erste Präsident, George Washington, hatte als General der siegreichen Continental Army einen ebenso wichtigen Einfluss auf die Eigenständigkeit wie der dritte, Thomas Jefferson, und der vierte, James Madison. Jefferson gilt als Hauptautor der Unabhängigkeitserklärung. Madison verfasste die Bill of Rights, die den Bürgern fundamentale Grundrechte garantieren sollte. Im Lauf des heutigen Ambiente werden wir den Spuren von George Washington und Thomas Jefferson folgen. Erste Station ist aber Richmond, die 250.000 Einwohnerinnen und Einwohner zählende Hauptstadt des heutigen US-Bundesstaates Virginia. Die ehemalige Industriemetropole ist aktuell ein regionales Wirtschafts- und Finanzzentrum. Es wird aber auch Wert auf die Pflege der eigenen Geschichte gelegt. Davon konnte sich Edgar Schütz bei einem Besuch im Juli des Vorjahrs überzeugen.
I am Maggie Creech. I am the Director of History Education here at the Virginia Museum of History and Culture, located in Richmond, Virginia. The Virginia Museum of History and Culture was formerly known as the Virginia Historical Society and is one of the oldest historical societies in the country.
Maggie Creech steht in der Empfangshalle des Virginia Museum of History and Culture und versprüht eine erfrischende Dynamik. Ganz offensichtlich genießt die junge Frau ihren Job als Leiterin des Departments für Geschichtsunterricht an einer der ältesten historischen Institutionen in Richmond, der Hauptstadt von Virginia. Ihr Heimatbundesstaat spielt in der Geschichte der USA eine besondere Rolle, setzt sie fort. Virginia sei so etwas wie der Ursprung der heutigen Vereinigten Staaten von Amerika.
Virginia is established as a British colony in 1607 when
Virginia wurde 1607 als britische Kolonie gegründet, als sich die ersten Siedler aus Großbritannien dauerhaft in Jamestown in der Tidewater-Region am James River niederließen. Jamestown war die erste Hauptstadt Virginias. 1699 wurde sie nach Williamsburg verlegt. Während der American Revolution wurde Richmond als Hauptstadt ausgewählt. Virginia ist die älteste britische Kolonie in Nordamerika und am Vorabend des Revolutionary War auch die größte und wohlhabendste. Virginia spielte in der Revolution auch eine bedeutende Rolle.
Wenn Maggie Creech von der Revolution oder dem Revolutionary War spricht, meint sie den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Er fand von 1775 bis 1783 zwischen den damaligen 13 Kolonien und der britischen Kolonialmacht statt und führte nach der Unabhängigkeitserklärung 1776 zur Entstehung der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Gründe dafür waren vielfältig. Die einfachste Erklärung sei jene, die man als Kind in der Schule lerne, meint die Historikerin.
The simplest reason we're taught as kids is that it's about taxes, right?
Es gab einen Streit um Steuern. Nach dem siebenjährigen Krieg gegen Frankreich um die koloniale Vorherrschaft in Nordamerika und Indien war die britische Staatskasse 1763 leer. Um Schulden zu begleichen und die Stationierung von Truppen in Amerika zu finanzieren, führte London neue Steuern und Abgaben ein. Weitere Maßnahmen erinnern fast an Praktiken aus der Gegenwart. So wurden hohe Zölle auf Importe wie Glas oder Tee erhoben. Die Kolonisten verweigerten die Steuerabgaben, da sie nicht im britischen Parlament vertreten waren. Ein zentraler Slogan lautete: Keine Besteuerung ohne politische Vertretung.
No taxation without representation. And it is about taxes and it is about no representation.
Die Kritik an der fehlenden politischen Mitbestimmung betraf aber auch Anordnungen, die aus heutiger Sicht verständlich erscheinen. Die britische Krone untersagte den Kolonisten die weitere Ausdehnung nach Westen über die Appalachen hinaus. So sollten den indigenen Völkern ihre Territorien überlassen und Konflikte vermieden werden. Das Verbot stand aber dem Expansionsdrang der Siedler entgegen. Letztendlich hatte sich die Bevölkerung, die gegen Ende des 18. Jahrhunderts zum Teil seit einigen Generationen in der neuen Heimat lebte, bereits emanzipiert, erklärt die Historikerin.
In den 1770er Jahren sind die Kolonisten entlang der Ostküste schon daran gewöhnt, ihre Alltagsangelegenheiten selbst zu regeln. In Virginia gibt es seit 1619 ein lokales Gremium, die Virginia General Assembly. Sie trifft bereits viele lokale Entscheidungen. Das geht einher mit einem wachsenden amerikanischen Identitätsgefühl. Die meisten von ihnen sind nicht mehr in England geboren worden, sondern in Virginia. Sie sehen sich in vielerlei Hinsicht als Virginians, als Amerikaner und nicht mehr als Briten.
Virginia sei um 1776 eine der führenden Kolonien gewesen, meint Maggie Creech.
So Virginia has the biggest population, it has the largest enslaved population, it's the wealthiest. And so
Virginia hat die größte Bevölkerung, auch die meisten versklavten Menschen. Und Virginia ist der wohlhabendste Staat. Seine Unterstützung für die Unabhängigkeit ist entscheidend, denn geografisch liegt Virginia in der Mitte und ist ein Bindeglied der Kolonien. Zudem gibt es reichhaltige Ressourcen und viele politische Führungspersönlichkeiten und Denker.
And all of these political leaders and thinkers.
That's all we have left.
Einem Vordenker der Unabhängigkeit ist im Virginia Museum of History and Culture ein ganzer Raum gewidmet. In einem Video wechseln einander historische Zeichnungen ab. Sie zeigen den Rechtsanwalt und Abgeordneten Patrick Henry bei einer Rede, die er am 23. März 1775 in der St. John's Church in Richmond vor der Virginia Convention hielt. Die Ansprache gilt als entscheidender Aufruf zur bewaffneten Revolution.
Patrick Henry was an incredibly dramatic orator. He was known for these theatrics, so that's one of them.
Patrick Henry war ein unglaublich dramatischer Redner. Hier haben wir eine seiner Brillen. Setzte er zu einer langen, dramatischen Rede an, schob er seine Brille auf den Kopf. Dann wussten alle im Raum, macht es euch bequem, das dauert jetzt.
Die dramatischste aller seiner Reden endete mit einem ikonischen Satz. Beim Satz "Gib mir Freiheit oder gib mir den Tod" dürfte Theatralik nicht fehlen.
So one of my favorite things that we have, one of my favorite artifacts that we have on display in the exhibit.
Eines meiner Lieblingsobjekte der Ausstellung ist eine Leihgabe von Patrick Henry's Red Hill. Das war sein letztes Zuhause. Dort ist er 1799 gestorben und auch begraben. Es handelt sich um einen aus Walknochen gefertigten Papierschneider. Eine Art Brieföffner, der aussieht wie ein Zungenspatel, den man beim Arzt benutzt. Er wurde von Patrick Henry während dieser Rede benutzt. Er hielt ihn in der Hand. Und als er "Gebt mir Freiheit" oder "Gebt mir den Tod" sagte, tat er so, als würde er es sich damit ins Herz stoßen. Das war schon Dramatik pur damals und rüttelte viele Patrioten und Politiker auf, Truppen für die Mobilisierung gegen die Briten zu formieren.
Der Streit über eine Loslösung vom britischen Königreich eskalierte. Schüsse fielen bereits vor der Unabhängigkeitserklärung vom 4. Juli 1776. Sie war aber eine Zäsur.
Im Grunde ist das eine formale Kriegserklärung. Die Vertreter der 13 Gründerstaaten verkünden die Unabhängigkeit und schreiben George III. Nach London: Du bist nicht mehr unser König. Sie notieren 27 Gründe, warum sie ihn nicht länger als Monarchen wollen. Es ist in der Tat ein meisterhafter Scheidungsbrief. Stellen Sie sich vor, Ihr Ex-Mann oder Ihre Ex-Frau listet penibel 27 Dinge auf, die Sie falsch gemacht haben und deretwegen Sie jetzt verlassen werden.
Oh my gosh, terrible.
Maggie Creech will aber nicht nur gängiges Geschichtswissen weitergeben.
Wir sehen in den Ausstellungen natürlich wichtige Virginians wie George Washington, der die Continental Army gegen die Briten anführte. Mir gefällt aber ganz besonders, dass wir uns nicht nur auf die großen Namen konzentrieren. Wir richten den Blick auch auf weniger bekannte Personen. So sprechen wir über eine Frau namens Clementina Rind. Sie druckte ein frühes Dokument von Thomas Jefferson, dem Verfasser der Unabhängigkeitserklärung und späteren Präsidenten. Es handelte sich um einen ersten Entwurf, der für 1774 sehr radikal formuliert war. Darin hieß es, der englische König sei ein Tyrann und unterdrücke die Kolonien. Jefferson selbst publizierte den Text nicht. Clementina Rind hingegen sehr wohl, zwar anonym, aber die Menschen ahnten, dass er von ihm stammte. Auch andere Frauen halfen, solche Botschaften zu verbreiten. Sie betrieben Tavernen, in denen darüber geredet wurde. Das war sehr wichtig. Wir zeigen, wie diese Rufe nach Freiheit später von den Suffragetten genutzt werden, als sie das Wahlrecht für Frauen fordern. Wir sehen, welche Rolle sie bei der Trennung von Kirche und Staat spielen. Es geht also um den Unabhängigkeitskrieg, aber auch um Worte und Werte, die bis heute unser Leben prägen. Das ist interessanter als eine reine Schlachtenchronologie.
Which I think is maybe more interesting than just a timeline of battles, to me at least.
The monetary value of the 4 million people held in slavery was greater than all the country's banks.
In dem Museum werden aber auch die Schicksale der versklavten Menschen angesprochen, die ihre Wurzeln meist in Afrika hatten. Ihre Rolle war besonders schwierig.
One of the biggest contradictions in the American Revolution is the idea that we see these.
Eine der größten Widersprüchlichkeiten der amerikanischen Revolution ist die Tatsache, dass die Patrioten argumentieren, dass sie vom britischen Empire in Ketten, also in Sklaverei, gehalten werden. Aber viele von ihnen sind selbst weiße Sklavenhalter, vor allem in Virginia und im Süden. Daher ist es sehr heuchlerisch, dass sie Freiheit für sich selbst einfordern, ohne bereit zu sein, diese anderen zu gewähren.
Asking for freedom for themselves and being unwilling to extend it to others.
Letztlich waren Versklavte auf beiden Seiten vertreten. Manche kämpften mit den amerikanischen Patrioten, weil ihnen der Ruf nach Freiheit gefiel. Die meisten Versklavten schlugen sich aber auf Seiten der Briten. Das lag an einem Versprechen des britischen Gouverneurs von Virginia, Lord Dunmore. Die sogenannte Dunmore's Proclamation zeige aber die soziale Absurdität jener Zeit auf, meint die junge Bildungsdirektorin.
The last royal governor, Lord Dunmore, he releases something called Dunmore's Proclamation.
Dunmore's Proclamation wendet sich an versklavte Menschen, deren Besitzer im Lager der Rebellen stehen. Er verspricht ihnen die Freilassung, wenn sie für die Briten kämpfen. Plötzlich haben die Versklavten die Wahl. Glauben Sie an die allgemeinen Appelle für Freiheit und Unabhängigkeit, die Ihre Herren artikulieren? Oder gehen Sie zu den Briten, die Ihnen direkt Freiheit anbieten? Im Kriegsverlauf jedenfalls kämpfen Tausende versklavter Menschen für die britische Armee oder unterstützen sie als Köche oder ähnliches. Dunmores Angebot gilt aber nur für Versklavte seiner Gegner. Loyalisten, die der britischen Krone treu bleiben, dürfen ihre versklavten Diener behalten. Es handelt sich also keineswegs um ein umfassendes Freiheitsversprechen. Dunmore ist selbst Sklavenhalter. Für ihn ist dies eine reine militärische Maßnahme. Letztlich bleibt die Sklaverei auch nach der amerikanischen Revolution erhalten.
So that promise of freedom doesn't extend to all people at the end of that conflict.
Der Krieg wurde aber nicht nur auf Schlachtfeldern ausgetragen, meint Maggie Creech. Die Kluft zog sich quer durch die Bevölkerung. Oft kam es zu Gewalt.
So we see loyalists being run out of town, their land being seized, having their citizenship stripped away from them.
Loyalisten werden von ihrem Land vertrieben. Sie verlieren ihre Bürgerrechte und werden gezwungen, nach England auszuwandern. Das ist keine ehrenhafte Situation, in der ein Loyalist neben einem Patrioten wohnt, sie aufs Schlachtfeld ziehen, kämpfen, dann nach Hause zurückkehren und wieder gute Nachbarn sind. Selbst Loyalisten, die sich nicht aktiv am Krieg beteiligen, aber die britische Krone unterstützen, können wirklich schlimme Dinge erleben. Etwa, dass sie geteert und gefedert werden.
I would say about a third of the population of the 13 colonies was for independence, considered rebels, if you will. About a third were loyal to Great Britain and loyal to King George. And about a third couldn't make up their mind.
Dass die amerikanische Gesellschaft der damaligen 13 Kolonien zerrissen war, bestätigt auch Homer Lanier, Director of Visitor Experience der Jamestown-Yorktown Foundation. Er führt durch das 65 Meilen oder 100 Kilometer von Richmond entfernt gelegene Revolutionary Museum in Yorktown. Auch hier wird neben militärgeschichtlichen Aspekten ein Einblick in den Alltag zwischen 1763 und 1783 gegeben. Der Krieg selbst begann 1775. Die politischen und ideologischen Prozesse der Revolution zogen sich aber über 20 Jahre, meint Homer Lanier.
We trace from about 1763 till about 1783. So we trace about 20 years of American history. And I think one of the ways that we successfully teach about the American Revolution, its breadth, if you will, is through personal stories.
Das Museum wolle die gesamte Breite der damaligen Ereignisse auch über persönliche Schicksale begreifbar machen.
I am the daughter of a great Mohawk warrior. I grew up in Conajohary, the main northern settlement of the Mohawk tribe. My mother married Mr. Brandt after my father died.
In einem Video erzählt eine junge Frau vom Stamm der Mohawks über den Zwiespalt in der indigenen Bevölkerung. Die meisten Stämme standen auf Seiten der Briten. Diese hatten mit der Proklamationslinie von 1763 angeordnet, die Expansion der Siedler nach Westen zu begrenzen. Manche Native Americans unterstützten indes die amerikanischen Patrioten. Das lag oft an Handelsbeziehungen oder lokalen Bündnissen. Im Freigelände kann eine Farm jener Zeit besucht werden. In einem Lazarett sind die schmerzhaften Aspekte eines Kriegs nachzufühlen. Ein Wegstück weiter werden historische Waffen vorgeführt. Ein junger Mann namens Cult hantiert mit einer Muskete.
Most soldiers in the American Revolution are carrying a type of weapon known as a musket. This is what it sounds like when you unfix your bayonet. And this is what it sounds like when you fix your bayonet.
Kalt trägt das blaue Wams eines Kontinentalsoldaten. Sein Kollege Tom hat in einer Garderobe aber auch rote und grüne Jacken hängen. Sie wurden von den Briten und den mit ihnen verbündeten Truppen aus Hessen im heutigen Deutschland getragen.
I've got them split up for the American forces, working with the Americans and the French, and then we get into the British and the German, not necessarily Hessians, but Germans, working with the British.
In einer Halle sind Lieder zu hören, die bei den Truppen damals en vogue waren.
Come join hand in hand, brave Americans all, and rouse your bold hearts at fair liberty's call.
Eine entscheidende Rolle bei der Schlacht von Yorktown spielten 1781 französische Truppen. Frankreich wollte den Erzfeind Großbritannien strategisch und wirtschaftlich schwächen. Eine Seeblockade der Chesapeake Bay hinderte die Briten daran, ihre eigenen Truppen zu verstärken. Das führte zur Kapitulation. Für Direktor Lanier wurde so das Totenglöckchen für die britische Herrschaft in Amerika geschlagen.
The importance of the Battle of Yorktown is it's the last major battle of the American Revolution. It was kind of the death knell, if you will, after all these years of war and Great Britain spending incredible amounts of money.
Nach fast 7 teuren Kriegsjahren mussten die Briten verhandeln. 1783 erkannten sie im Friedensvertrag von Paris die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten offiziell an. 1789 wurde George Washington als erster Präsident der USA vereidigt.
In Freedom we're born and in freedom we live. Our purses are ready, steady friends, steady. Not as slaves, but as free men our money will give. Then join hand in hand, brave Americans all. By uniting we stand, by dividing we fall. It's a righteous a cause, let us hope to succeed. For heaven approves of each generous deed. In freedom we're born and in freedom we live. Our purses are ready, steady friends, steady. Not as slaves, but as free men our money will give.
George Washington hat bis heute in der öffentlichen Wahrnehmung den Nimbus des ehrwürdigen Vaters der Vereinigten Staaten. Neuere historische Analysen widmen sich freilich auch weniger ruhmreichen Seiten, etwa seiner oft harten Politik gegenüber der indigenen Bevölkerung. Auf seinem ehemaligen Landsitz auf Mount Vernon wird die Erinnerung an den ersten Präsidenten der United States of America hochgehalten. Aber auch hier werden mitunter unangenehme Aspekte seiner Biografie angesprochen.
Guten Tag, herzlich willkommen zu Mount Vernon. Ich heiße Annette Ahrens und bin hier fast 20 Jahre tätig, zu Hause bei George Washington.
Beim Eingang wartet Annette Ahrens. Sie ist Senior Historical Interpreter und führt gerne deutschsprachige Gäste durch das alte Herrenhaus und das von Obstbäumen und Trauerweiden bewachsene Gelände.
Also ich bin zweisprachig aufgewachsen, weil mein Vater war Offizier bei der US Armee und hat meine Mutter in Deutschland kennengelernt. Sie war Lehrerin dort. Insgesamt 13 Jahre in Deutschland habe ich verbracht. Ich habe als Austauschstudentin an der Universität Bamberg studiert und dort habe ich meinen Mann kennengelernt. Er war auch bei der Armee Offizier und mein Sohn ist sogar in Deutschland geboren. Also ich bin oft hin und her gewesen.
Typisch für die USA und Virginia ist auch die Migrationsgeschichte, die hinter Mount Vernon steckt. George Washingtons Urgroßvater John Washington emigrierte 1657 von England nach Virginia. Er stammte aus Purley in der Grafschaft Essex.
Er war ein jüngerer Sohn in eine nicht großedliche Familie und wusste, er würde nicht erben. Er kam nach Amerika, er sollte eigentlich eine Tabaklieferung abholen und zurückbringen. Und das Schiff ist dann gesunken. Und er schaute sich herum und hatte sich vielleicht gedacht, das ist gar nicht schlecht, ich bleib da.
In Virginia stieg John Washington zum Plantagenbesitzer auf. 1674 erwarb er Mount Vernon. George Washingtons Vater baute darauf 1734 ein erstes Haus. George Washington selbst übernahm das Anwesen in zwei Schritten. Erst als Pächter 1754, nachdem sein Halbbruder Lawrence gestorben war. Als auch dessen Witwe verstarb, erbte er es 1761. Bis zu seinem Tod 1799 war Mount Vernon sein Rückzugsort. Als General der Kontinentalarmee hatte Washington die amerikanischen Kolonien zum Sieg gegen das britische Empire geführt. Zudem war er an der Gestaltung der US-Verfassung beteiligt. 1787 leitete er die Philadelphia Convention. Sie entwarf die bis heute gültige Constitution. Die nach ihm benannte Hauptstadt Washington samt Kapitol und Weißem Haus befand sich während seiner beiden Präsidentschaften von 1789 bis 1797 gerade in Bau. Als Amtssitze dienten New York City und Philadelphia. Um die junge US-Republik zu festigen, verfolgte Amerikas erster Präsident eine Politik der Stabilität, Einheit und Neutralität. Das betonte er auch in der Abschiedsrede von 1796. Diese wird jedes Jahr zu seinem Geburtstag am 22. Februar im US-Senat verlesen, erinnert Annette Ahrens mit einem kleinen Seitenhieb auf die Gegenwart.
Ich wünschte mich, dass alle zuhören würden, weil er hat schon die Ideen. Wir müssen uns nicht in die Streiten von anderen Ländern einziehen lassen, aber wir müssen auch nicht politische Parteien so folgen, dass wir die Nützen des Landes vergessen. Das sollte zuerst kommen, besonders für diejenigen, die unsere Regierung vorsetzen. Also ich wünsche mich wirklich, dass alle zuhören würden.
Mount Vernon diente George Washington auch zu Repräsentationszwecken. Daher verwandelte er den bescheidenen Bau seines Vaters in zwei Phasen in den 1750er und 1770er Jahren in ein mondänes Herrenhaus mit 21 Zimmern. Prächtig ist der New Room, ein Speisesaal mit einer zwei Stockwerke hohen Stuckdecke. Er diente als Empfangsraum und sollte die Werte der neuen Nation widerspiegeln. Der Saal samt teurem Porzellan und Originalinstrumenten wie einem Klavichord lässt Besucherinnen und Besucher in das Leben des 18. Jahrhunderts eintauchen. Um dem Holzhaus das Aussehen eines edlen Steinbaus zu verleihen, wurde Sandcasting vorgenommen. Handwerker bestreuten Fassadenbretter mit Sand und strichen Farbe darauf. Die Arbeit wurde damals wohl sorgfältigst durchgeführt, meint Annette Ahrens. Die Restauratoren seien über den guten Zustand der Bausubstanz oft verblüfft.
Wir haben die Westseite des Hauses vor 6 Jahren das ganze Farbe und Sand abgenommen. 83% des Holz von dieser Wand hier ist das Originalholz. Auf der anderen Seite, auf der Flussseite, haben wir es vor 2 Jahren abgenommen. 96% des Holz da drüben ist heil. Also enorm, dass ein Holzgebäude, 291 Jahre ist das älteste Teil, noch bei uns steht und sieht aus wie Stein.
Mit der Flussseite des Hauses ist die Piazza gemeint. Die zweistöckige Veranda erstreckt sich über die Ostflanke des Menschen. Aus ikonischen Windsor-Stühlen kann in Zeiten ohne Baustellen der wundervolle Blick über den Potomac River, der die Grenze zwischen Maryland und Virginia bildet, genossen werden. Das war nicht immer so. Ein halbes Jahrhundert nach Washingtons Tod hatte die Familie wenig Geld und Mount Vernon wurde weitgehend seinem Schicksal überlassen.
Also eine Frau ist vorbeigesegelt in ein Boot und hat das Haus gesehen. Und die Piazza war am Verfallen. Und sie hat ihre Tochter geschrieben, hat gesagt, wenn die Männer des Landes das Haus von unser George Washington nicht heil halten können, vielleicht können es die Frauen schaffen. Ihre Tochter Anne Pamela Cunningham hat eine Frau von jedem Staat eingeladen, mit ihr die Mount Vernon Ladies Association of the Union zu formen. Das ist in 1853 passiert. 1858 hat es die Frauen dann gelungen, den John Augustine Washington III. Überreden, dass er es an Frauen verkauft. Und sie haben einen Vertrag gemacht, das sollte in 6 Jahren dann abbezahlt sein. Die Frauen haben es in 2 Jahren geschafft. Und 1860 haben sie das letzte Geld übergeben, das war $200.000 damals. Und seitdem ist Mount Vernon das Zubehör von den Mount Vernon Ladies Association.
Die Mount Vernon's Ladies Association achtete auch weitere 100 Jahre später darauf, dass Mount Vernon durch Bauprojekte in der Nähe keinen Schaden erlitt.
In den 50er und 60er Jahren gab es ein paar Ideen da drüben. Entweder ein Wasserreinigungssystem oder sogar ein Tankerfarm für Öltanken. Also die Damen, die Frauen, Mount Vernon Ladies Association, waren nicht damit vereint. Und die eine hat sich da Land gekauft. Das ist jetzt ein Park. Und so bleibt es heil.
Annette Ahrens ist selbst bei der Ladies Association von Mount Vernon aktiv. So weiß sie auch, dass es am Unabhängigkeitstag 2025 trotz Bauarbeiten eine Feier gab.
Also Sie wissen, wir hatten Freitag einen Österreicher hier, der Arnold Schwarzenegger.
Ah.
War zum 4. Juli da.
Dann schwenkt Annette Ahrens wieder in die Zeit von George Washington zurück. Er vergrößerte Mount Vernon durch die Anlage von landwirtschaftlichen Flächen auf mehr als 3200 Hektar. Trotz seines militärischen und politischen Engagements sei er immer auch Farmer gewesen, meint Annette Ahrens. Erst baute George Washington Tabak an, später Baumwolle. Damit schneidet die Führerin ein heikles Thema an. Zur Bewirtschaftung solcher Farmen wurden damals nämlich versklavte Menschen eingesetzt.
Mit dem Tod seines Vaters hat Washington auch versklavene Menschen, 10 Stück, geerbt. Und lebenslang ist er auch ein Sklavenhalter. Wenn er heiratete, Martha Dandridge Custis war eine Witwe. Sie hat auch versklavene Menschen hierher gebracht. Und am letzten Jahr Washingtons Lebens waren 317 Menschen hier versklaven. 123 davon hat er als sein Zubehör betrachtet. 153 waren Custis Besitz. Und 41 Menschen waren verleihen. Also man hat zu der Zeit Menschen gekauft, verkauft, geliehen, geerbt. Gar nicht zu denken heutzutage.
Zu Washingtons Zeiten wurde Mount Vernon von Besuchern auch gerne als Dorf beschrieben. Neben dem Menschen gab es zahlreiche andere Gebäude. Mehrere Werkstätten, eine Schmiede, eine große Räucherkammer sowie elegante Gästehäuser.
Washington zeigte, wie reich er war. Diese Gebäude war größer als die meisten Häuser in Virginia zur Zeit.
Bescheidener waren Bedienstete wie Zimmermädchen, Diener oder Kutscher untergebracht. Dennoch waren ihre Quartiere keineswegs so erbärmlich wie die Behausungen der Versklavten. In kleinen Hütten waren Dutzende Menschen untergebracht. 12 Personen oder mehr teilten sich einen Raum. Während in Washingtons täglich 4-gängige Menüs serviert wurden, ernährten sich die Sklaven vor allem von Mais, Bohnen und eventuell etwas Fisch. Auch die Bekleidung war bloß zweckdienlich.
Jeder versklavene Mensch bekam ein vielleicht Hemd oder Rock oder Hemd oder Hose aus Leinen und eine Jacke. Also Wolle für Winter und Leinen für Sommer. Ein paar Schuhe im Jahr.
George Washington war sich des Widerspruchs, einerseits für die Freiheit der amerikanischen Kolonien zu kämpfen, andererseits Sklaven zu halten, bewusst. Wenigstens machte er in seinem Testament von dem in Virginia damals verankerten Recht Gebrauch, sie nach seinem Tod freizusetzen, meint Annette Ahrens. Aber auch das ändere nichts daran, dass das Leben auf Mount Vernon für viele kein Vergnügen war.
Der Washington war nie mit seinen versklavenen Menschen zufrieden gewesen. Er wollte immer mehr, besser. Er war immer dabei, so viel zu bekommen von jeder, der gearbeitet hat, als möglich. Ich freue mich, dass ich heute hier arbeite und nicht damals.
Ambiente ist anlässlich des Jubiläums 250 Jahre USA in Virginia auf den Spuren der Gründungsväter des amerikanischen Staates unterwegs. Die Widersprüchlichkeit der Freiheitskämpfer zeigt sich auch bei Thomas Jefferson. Er betrieb in Virginia auf dem Gut Monticello Ländereien. Der Autor der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, der von 1801 bis 1809 als dritter Präsident der USA amtierte, war ein praktisch orientierter Mensch. Das zeigt sich auch in dem weitgehend von ihm selbst entworfenen Herrenhaus Monticello nahe Charlottesville. Doch entsprachen auch seine tatsächlichen Handlungen nicht immer den Ideen und Theorien, die er zeit seines Lebens zu Papier gebracht hatte. Das erfuhr Edgar Schütz bei einem Rundgang durch das seit 1987 als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannte Gebäude.
It's a bit of a weird-looking bedroom in here, isn't it? Just make sure you're not touching on that.
Thank you so much.
Eine Besuchergruppe bahnt sich ihren Weg durch das Herrenhaus von Monticello. Die dreistöckige Backsteinvilla, deren Bau sich über 4 Jahrzehnte hinzog und 1809 vollendet wurde, erstreckt sich über eine Fläche von etwa 11.000 Quadratfuß. Das entspricht in etwa 1.000 Quadratmetern. Es beinhaltet 43 Zimmer, darunter diverse Wohn- und Arbeitsräume und eine große Bibliothek. Den Gästen wird gerade Thomas Jeffersons Bedroom gezeigt. Die Ausstattung erinnert an multifunktionale und platzsparende Tiny-House-Raumkonzepte der Moderne. Seinerzeit ließ sich Jefferson von Alkovenbetten inspirieren, die er als US-Gesandter in Paris kennengelernt hatte. Sein Bett ließ er in eine breite Wandnische einbauen, die das Schlafzimmer mit dem Kabinett, dem Arbeitszimmer, verband. Der Alkoven war zu beiden Seiten hin offen.
Can tell us a bit about the kind of person that Thomas Jefferson was as well, and we can start with the bed. You might have noticed you could see it from the other room that we were just in, because it's sort of built in the wall here and opens out to the rooms on either side.
So stieg Thomas Jefferson morgens direkt aus dem Bett entweder nach rechts in sein Arbeitszimmer, um sofort mit dem Tagwerk zu beginnen, oder nach links in sein Schlafzimmer, um sich anzukleiden. Das Bett war zudem recht kurz, erklärt ein Guide.
The question we had earlier was how tall Thomas Jefferson was, and looking at this bed, the question I often get is, well, wait a second, I thought he was tall. And he was, famously one of our taller presidents, about 6'2" tall.
Dabei war Jefferson mit 1,89 Meter durchaus groß gewachsen. Er schlief in einer halbsitzenden Position. Das galt damals als gesundheitsfördernd. Neben und über dem Bett waren zudem Kästen eingebaut, um den vertikalen Raum effizient zu nutzen. Sehr eng und spartanisch ist auch eine Treppe, die Ariel Armenta hinaufstapft, nachdem sie den Ambiente-Reporter aus dem Besuchertross herausgefischt hat. Die Stufen verstecken sich hinter einer Wandverkleidung. Sie werden bei normalen Führungen nicht benutzt, lacht die Managerin für Studienprogramme der Thomas Jefferson Foundation. Es handelt sich vielmehr um eine akustische VIP-Tour hinter die Kulissen. Es geht ins Dachgeschoss hinauf, wo heute auch die Klimaanlage vor sich hin surrt.
Pause right here. This is the second floor. Now this is our kind of like the special VIP treatment here, okay?
Dereinst war der Aufstieg für Frauen in langen Kleidern wohl sehr mühsam, zumal wenn sie vielleicht noch einen Kerzenhalter in der Hand und ein Baby am Arm hatten.
So you got these tiny narrow staircases. Now imagine though the women who have to wear long dresses, they've got a baby in one hand, a candle in the other, right? Getting up those stairs would have been difficult.
Unter der ikonischen Kuppel liegt der Dome Room. In Amerika ist dieses Wahrzeichen Monticellos geläufig. Es ziert die Rückseite der 5-Cent-Münze, auch Nickel genannt.
This is what many people, when they think of Monticello, right, they think of this big iconic dome on top of his house, that's on the back of the US nickel.
Die achteckige Kuppel stehe im völligen Gegensatz zur Nüchternheit, die Jeffersons architektonische Konzepte sonst prägten. Bei Monticello, dessen Name auf Italienisch kleiner Berg heißt, habe er sich vom Renaissance-Architekten Andrea Palladi und seinen an der Antike orientierten Bauwerken in Italien inspirieren lassen.
Thomas Jefferson put the dome here because he loved the way that it looked from the outside.
Thomas Jefferson setzte die Kuppel hier oben drauf, weil sie ihm von außen großartig gefiel. Es waren rein ästhetische Gründe. Er hatte aber keinen konkreten Nutzen. Wir haben hier einen wunderschönen Raum, aber Jefferson kam praktisch nie hier herauf. Es gab hier oben auch keine großen Feste, obwohl sich das wahrscheinlich angeboten hätte. Genutzt wurde es zu seiner Zeit nur als Lager. Es zogen sich aber auch seine Enkelinnen hierher gerne zurück, wenn ihnen das gesellschaftliche Treiben unten zu viel wurde. Sie hatten hier ihr Cuddy, ihr Versteck zum Spielen und Ausruhen.
Ariel Armenta hat auch viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun. Sie betreue Lernprogramme vor Ort und digital und arbeite eng mit Schülern und Lehrern zusammen. Sie präsentiere Thomas Jefferson dann gerne als unseren 1-2-3-Präsidenten, lacht sie.
We call him our 1-2-3-President, so he's the first Secretary of State, second Vice President, and then the third President of the United States.
Thomas Jefferson war der erste Außenminister, der zweite Vizepräsident und der dritte Präsident der Vereinigten Staaten. Geboren wurde er 1743, als Virginia noch britische Kolonie war. 3 Kilometer von Monticello entfernt, auf der Plantage seines Vaters.
Thomas Jefferson wurde in die obere Gesellschaftsschicht hineingeboren, in eine Sklavenhalterfamilie. Er hielt eine hervorragende Ausbildung und hatte große Freude am Lesen. Er las tausende Bücher in 6 verschiedenen Sprachen. Er wurde Anwalt und obwohl er eher ein schüchterner Charakter war, ging er mit 26 Jahren in die Politik. Aber auch ein Meister der Feder. Daher wurde er ausgewählt, die formelle Unabhängigkeitserklärung zu schreiben. Er sollte eloquente Erklärungen liefern, warum wir uns von England trennen wollen. Es wurde ein Dokument, in dem Thomas Jefferson die Ideale der Vereinigten Staaten niederschrieb, die bis heute als das amerikanische Credo gelten. Eine Passage hält fest, dass alle Menschen gleich sind und unveräußerliche Rechte haben, etwa auf Leben und Freiheit oder das Streben nach Glück. Dann schreibt er, wir, das Volk, können uns selbst regieren. Wir brauchen keinen König, der uns sagt, was wir zu tun haben. Mit diesem bis heute gültigen Grundkonzept wurden am 4. Juli 1776 die Vereinigten Staaten geboren.
Die Verfasser der Unabhängigkeitserklärung und ihre Unterzeichner erkannten die großen Paradoxien ihrer Zeit, glaubt auch Ariel Armenta. Sie lebten aber einfach damit.
Es wurde verkündet, dass alle Menschen gleich seien und ein Recht auf Leben, Freiheit und Glück hätten. Gleichzeitig wurde ein Fünftel der Bevölkerung in die Sklaverei gezwungen, einfach wegen ihrer Hautfarbe. In den Vereinigten Staaten basierte die Versklavung auf Rassendiskriminierung. Thomas Jefferson hatte viel darüber geschrieben. Ihm war dieses System zuwider und er wusste, dass die Sklaverei eines Tages verschwinden würde. Dennoch war er bis zu seinem Tod darin verstrickt.
Jefferson besaß im Lauf seines Lebens insgesamt über 600 versklavte Personen. Auf den Plantagen von Monticello lebten und arbeiteten zeitweise gleichzeitig bis zu 140 davon. Sie waren für den Hausbau, die Landwirtschaft und den Haushalt verantwortlich. Es gilt als historisch belegt, dass Jefferson mit seiner Sklavin Sally Hemings eine langjährige Beziehung pflegte und mindestens 6 Kinder mit ihr hatte. Insgesamt befreite er zu Lebzeiten und nach seinem Tod durch sein Testament aber lediglich 7 Enslaved Persons, die alle aus der Familie von Sally Hemming stammten. Nach seinem Tod hinterließ er auch gehörige Schulden. Um diese zu begleichen, verkauften die Nachfahren viele Versklavte. Das riss wiederum zahlreiche Familien auseinander.
Thomas Jefferson befürchtete aber auch, dass die Sklaverei alles zerstören würde, was er und die Gründer der Vereinigten Staaten aufgebaut hatten. In gewisser Weise hatte er recht. Er starb am 4. Juli 1826, genau am 50. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung. Rund 35 Jahre später, 1861, begann aber der Bürgerkrieg zwischen den Nord- und Südstaaten, in dem es auch um den Erhalt oder die Abschaffung der Sklaverei ging. Er dauerte 4 Jahre und forderte über 700.000 Menschenleben.
Die Erklärung sei auch später immer wieder genutzt worden, um für gleiche Rechte einzutreten, meint Ariel Armenta. Für Frauen, Indigene oder die LGBTIQ-Community.
Amerika hat im Laufe seiner Geschichte damit gerungen, mit diesen Ideen zurechtzukommen. Es ist eine nie endende Reise zu Freiheit und Gleichheit. Ich weiß nicht, ob wir diese Ziele jemals vollständig erreichen werden, aber wir sollten immer darauf hinarbeiten. Mit Blick auf das 250-Jahre-Jubiläum müssen wir uns daran erinnern, woher wir kommen und wie viel Arbeit noch vor uns liegt. Denn wir sind nicht perfekt. Hier in Monticello haben wir mehrere Studienprogramme gestartet, um Gräben zu überbrücken, die es in Amerika derzeit leider gibt. Wir brauchen den zivilen Diskurs und müssen vielleicht auch lernen, uns manchmal darauf zu einigen, uneins zu sein.
Wir sind in einer Zeit der Need for civil discourse and learning how to be uncomfortable sometimes and learning how to agree to disagree.
Auf die Frage, ob ihre Ausführung eine Anspielung auf die Regierung von US-Präsident Donald Trump sei, reagiert die Studienmanagerin erst ironisch mit Unverständnis.
Oh, what was that?
Doch hat sie die Frage sehr wohl verstanden. Die Antwort fällt dann diplomatisch aus.
It's a fascinating time. You know, we as an institution, we understand our space.
Es ist eine faszinierende Zeit. Wir verstehen unsere Institution als zivilen Raum für Diskussionen. Egal auf welcher Seite des Spektrums Sie stehen, Sie sind hier willkommen. Wir möchten uns mit unterschiedlichen Perspektiven auseinandersetzen. Es gibt eine ernsthafte politische Spaltung in unserem Land. Aber wir wollen dieses amerikanische Experiment fortführen und sehen, wie es weiter wächst und gedeiht.
Sie hören in Ambiente eine Spurensuche durch den US-amerikanischen Bundesstaat Virginia. Überall sind dort Zeichen und Zeugnisse der wechselhaften 250-jährigen Geschichte der USA zu finden. Der schon erwähnte amerikanische Bürgerkrieg, auch Sezessionskrieg genannt, drohte die Vereinigten Staaten von Amerika zwischen 1861 und 1865 zu zerreißen. Es war im Grunde ein Kampf des von Plantagen geprägten ruralen Südens gegen den zunehmend industrialisierten Norden. In dem 4 Jahre lang dauernden Krieg der Union im Norden unter Präsident Abraham Lincoln gegen die konföderierten Südstaaten unter Gegenpräsident Jefferson Davis ging es unter anderem um die Frage der Sklaverei. Die Südstaaten wollten diese beibehalten. Der Norden war für eine Abschaffung. Letztlich setzte sich die Union durch und die Einheit der Vereinigten Staaten blieb formell erhalten. Doch damit waren nicht alle Probleme gelöst. Die Racial Segregation, die Rassentrennung, ist in der amerikanischen Gesellschaft bis in die Gegenwart spürbar. Das meint der Bürgerrechtsaktivist Gary Flowers. Der Jurist mit afroamerikanischen Wurzeln ist als Experte für afroamerikanische Geschichte und Bürgerrechte sehr rührig. Er moderiert unter anderem eine Radiosendung, die Probleme der afroamerikanischen Bevölkerungsgruppe thematisiert.
Welcome back to the second half of the Gary Flowers Show, July the 5th. We're broadcasting from the WREJ Studios. West of Richmond. I am so proud this morning.
Edgar Schütz hat Gary Flowers am Ende seines Trips durch die US-Geschichte getroffen. Kehren Sie mit ihm kurz zurück nach Richmond, in die Hauptstadt Virginias.
Hello, 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 hello. Welcome to Atkinson Baptist Church. My name is Gary Flowers.
Ein Vormittag in Richmond, der Hauptstadt des US-Bundesstaats Virginia. Ein ehemaliger Schulbus rumpelt durch das historische Viertel Jackson Ward. Hier leben traditionell People of Color. Daher heißt es auch Harlem des Südens. Der Historiker, Bürgerrechtsaktivist und Radiomoderator Gary Flowers ist mit Gästen auf seiner Walking the Ward Tour unterwegs. Die Fahrt startet beim Black History Museum and Cultural Center of Virginia, das die Geschichte und Kultur schwarzer Bürgerinnen und Bürger beleuchtet. Sie umfasst auf einer Strecke von etwa 1,5 Meilen 20 Stationen.
So at the end of this block to the left, every one of these storefronts was an auction house selling Africans.
Sie führt auch an den Auktionshäusern vorbei, in denen versklavte Menschen dir einst zum Verkauf angeboten wurden. Bei seiner Präsentation greift Gary Flowers aber auch positive Aspekte der Geschichte der Afroamerikaner auf, die im allgemeinen Bewusstsein gar nicht so präsent sind. So erlebte das vorwiegend von Schwarzen bewohnte Viertel Jackson Ward zwischen 1890 und den 1920er Jahren eine Blütezeit, die sich im Spitznamen Black Wall Street niederschlug. Ein Paradebeispiel ist Maggie Walker. Ihr wurde in Richmond auch ein Denkmal gesetzt, wie Gary Flowers zeigt.
Virginia Randolph is one African-American woman and Mrs. Maggie Walker.
1903 gründete Maggie Walker als erste Afroamerikanerin ein Bankhaus, die St. Luke Penny Savings Bank. Der Name Penny Savings sollte arme Menschen animieren, selbst geringe Beträge einzuzahlen. Diese wurden gebündelt, angelegt, sodass die Kunden an den Zinsen verdienten. Erste erfolgreiche schwarze Unternehmenskulturen wie diese seien ruhmreich in Amerikas Geschichte, meint Gary Flowers. Doch habe sich nicht alles positiv entwickelt. In den Schulen werde doch weiterhin gelehrt, dass der amerikanische Bürgerkrieg die Sklaverei beendet und der schwarzen Bevölkerung die Freiheit gebracht habe, erzählt er nach der Tour in einem kurzen Talk.
The chains were removed in 1865.
Die Ketten wurden 1865 entfernt, doch gingen Ausbeutung und Unterdrückung weiter. In der amerikanischen Geschichte nennen wir das die Jim Crow-Ära.
Die nach einer rassistischen Karikatur aus dem 19. Jahrhundert benannte Jim Crow-Ära dauerte bis in die 1960er Jahre. Sie war von gesetzlich verankerter Rassentrennung und Diskriminierung von Schwarzen geprägt. Schulen, öffentliche Einrichtungen und Verkehrsmittel waren geteilt. Afroamerikaner waren vom Wahlrecht und gesellschaftlicher Teilhabe weitgehend ausgeschlossen. Nunmehr würden andere Gesetze gelten, doch gehöre Diskriminierung weiterhin zum Alltag, beklagt Gary Flowers.
And even to this day, black families make a fraction of what.
Auch heute besitzen schwarze Familien nur einen Bruchteil dessen, was weißen Familien gehört. Allein wegen der Hautfarbe. Zum 250. Geburtstag Amerikas müssen wir prüfen, ob wir vorangekommen sind oder Rückschritte gemacht haben. Ich denke, wir sind irgendwo dazwischen gelandet. Während sich Amerika weiterentwickelt, gibt es politische Kräfte, die uns wieder in die Vergangenheit zurückholen wollen.
Es gebe noch viele andere Beispiele, klagt der Bürgerrechtsaktivist. In gewissen Vierteln von Richmond würden Schwarze bis heute schwer eine Wohnung bekommen. In den Gefängnissen gäbe es überproportional viele dunkelhäutige Insassen. Jüngste Studien würden zeigen, dass Weißen während der Covid-Pandemie eine deutlich bessere Gesundheitsversorgung zur Verfügung stand als anderen Bevölkerungsgruppen. Auch dass vor einigen Jahren eine Stadtautobahn durch Jackson Ward gebaut wurde und nicht durch einen nahen, aber vorwiegend von Weißen bewohnten Stadtteil, sei symptomatisch. Der aktuelle Präsident Donald Trump sei da auch kein Lichtblick.
Die politischen Kräfte, die Amerika jetzt kontrollieren, wollen uns in die Zeit zurückversetzen, in der nur weiße Männer vollwertige Bürger waren. Das stellt das Wesen Amerikas in Frage. Die aktuelle Regierung ist in ihren Idealen unamerikanisch. Unsere Nation basiert eigentlich auf einem Gesetz. In der Vielfalt vereint. Die Trump-Regierung sagt, wir sind nur eins, und das ist weiß. Und zwar weiße Männer.
Eine historische Spurensuche durch Virginia. Sie hörten im Rahmen des Ö1-Schwerpunktes 250 Jahre USA den zweiten Teil einer Reportage von Edgar Schütz. Sie führte ihn unter anderem nach Richmond und auf den Mount Vernon. Redaktion Ursula Burkert. Diese Sendung ist dauerhaft im Ö1-Reiseatlas verfügbar. Online zu finden oe1orf.at/reisen. Informationen über Reisen nach Virginia sind außerdem auf der Homepage der Tourismuszentrale Virginia is for Lovers unter virginia.org erhältlich. Auch das Radiokolleg setzt sich diese Woche mit 250 Jahren USA auseinander. Im Programm Österreich 1 täglich ab 9.05 Uhr. Nächste Woche unternimmt Ambiente eine Nilkreuzfahrt. Für Ihre Aufmerksamkeit dankt Ursula Burkert.